Radio Osttirol Sonntagscocktail.
So, meine Damen und Herren, es ist wieder kurz nach 12. Ich darf Sie wieder recht herzlich begrüßen zu unserem Radio Osttirol Sonntagscocktail. Heute mit meinem Gast, mit Erika Ballhuber. Sie ist die Generalsekretärin vom Biathlonzentrum in Antholz. Liebe Erika, herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für Radio Osttirol. Vergelt's Gott.
Ja, danke für die Einladung und grüß Gott in aller Zuhörer.
Ja, meine Damen und Herren, es ist gerade mal 3 Wochen her, dass die Olympischen Winterspiele 2026 zu Ende gegangen sind. Die Biathlon-Bewerbe fanden ja bekanntlich in Antholz statt. Und wie wir wohl alle mitbekommen haben, war das, was die Zuschauerzahlen betrifft, Antholz das Highlight der Spiele. Über 180.000 Fans fanden sich in den 10 Wettkampftagen in der Südtirol Arena ein. Es ist da sicherlich eine Herausforderung gewesen für alle Verantwortlichen dieses Events. Ich werde heute, wie angekündigt, mit der Generalsekretärin dieses Unternehmens nicht nur über die Olympischen Spiele reden, sondern wir werden auch aus erster Hand erfahren, wie das damals 1971 alles begonnen hat. Wir werden reden über den Neu- bzw. den Umbau der Südtirol Arena. Wir werden erfahren, wie so ein kleiner Ort wie Rasen-Antholz mit gerade mal 3.000 Einwohnern das alles bewältigen kann. Das Biathlonzentrum bzw. die Südtirol Arena liegt ja bekanntlich ganz hinten im Tal, kurz vorm Antholzer See. Und da ist sicherlich auch der Verkehr ein großes Thema, beziehungsweise wie bringt man die tausenden Zuschauer rechtzeitig zum Wettbewerb und wo bringt man sie unter, wie weit verstreut belegen sie die Hotelbetten und so weiter. Und es gab ja in Antholz nicht nur die Olympischen Spiele 2026, sondern davor immer wieder Weltcup-Veranstaltungen, beziehungsweise ich glaube 6 Weltmeisterschaften, und das muss man auch erst einmal alles bewältigen. Also es wird sicherlich eine sehr spannende Stunde. Wir werden sicherlich einiges erfahren, das wir vorher nicht wussten, beziehungsweise es uns gar nicht vorstellen konnten. Erika Ballhuber und ich, Robert Wieser, wir beide freuen uns, wenn Sie auch wieder mit dabei sind.
Warst du schon im Land Andreas Hofes? Komm nach mir ran, wenn Äpfelbäume blühen. Spür die Herzlichkeit der Menschen, die hier leben. Ich bin glücklich, weil ich da geboren bin. Südtirol, Südtirol, ja, das hab ich längst erkannt. Ist für mich das schönste Land auf dieser Erde. Südtirol, Südtirol, so heißt meine Melodie. Und ich singe sie so lang ich atmen werde.
Malerische Dörfer, stolze Trachten.
Der Seiser allen die Pferde, Reben voller Wein am kalteren See, wo die Spuren der Vergangenheit noch leben, hat die Zukunft einen ganz besonderen Klang. Südtirol, Südtirol, ja, das hab ich längst erkannt, ist für mich das schönste Land auf dieser Erde. Südtirol, Südtirol, so heißt meine Melodie. Und ich singe sie so lang ich atmen werde. Südtirol, Südtirol, ja, das hab ich längst erkannt, ist für mich das schönste Land auf dieser Erde. So heißt meine Melodie und ich singe sie so lang ich atmen werde. Und ich singe sie so lang für mein Südtirol, ja, das schönste Land der Erde.
Ui, di, 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 di.
Erika, ich habe am Anfang immer gern, wenn sich meine Gäste ein bisschen vorstellen, was die Person betrifft. Ich darf vorweg vielleicht dazu sagen, wir beide kennen uns ja auch schon einige Jahre. Ich durfte ja mit dem Ensemble Osttirol auch vor circa 15 Jahren im Festzelt, ich glaube 2 oder 3 Mal, auftreten mit meiner Gruppe. Wir haben den musikalischen Beitrag geleistet und du hast uns damals engagiert. Dafür bin ich dir heute noch sehr dankbar und seit damals, wie gesagt, kennen wir uns. Erzähl ein bisschen was über dich, sei so gut.
Ja, also ich bin die Erika Ballhuber, Generalsekretärin vom Biathlon-Weltcup-Komitee in Antholz. Ich mache den Job schon sehr lange, genau seit August von 1995. Also habe in den letzten 30 Jahren wirklich viele Sachen erlebt, sei es negative wie positive, haben viele Auf und Abs erlebt, haben viele Leute kommen, aber auch zum Teil gehen sehen dann wieder. Ich muss aber dazu sagen, es ist mein absoluter Traumjob. Also ich freue mich seit 30 Jahren jeden Tag in der Früh, bei der Jahrwoche, auch nie eine Freude damit, dass ich kann ins Büro gehen, weil es einfach ein extrem interessanter Job ist. Man hat mit der ganzen Welt zu tun, man hat jedes Jahr aufs Neue Herausforderungen, die man meistern muss und soll. Also ich habe wirklich eine Freude mit dem Job. Ich bin gebürtige Antholzerin, habe vor langer Zeit die Matura gemacht in Bruneck, habe eine Journalistenausbildung gemacht, habe die Staatsprüfung, die in Italien nach wie vor vorgeschrieben ist, absolviert. Und habe dann 3 Jahre lang in Bozen bei einer Zeitung gearbeitet und bin dann auch wieder aus privaten Gründen nach Antholz zurückgekehrt. Der Schritt war damals zwar schwierig, aber heute muss ich sagen, war es die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich durch das zu meinem Traumjob gekommen bin. Und was mich besonders freut, dass ich jetzt darf mit euch Hörern aus dem Osttirol meine Lebensgeschichte ein bisschen erzählen, ist, weil ich auch einen sehr engen Bezug zum Osttirol habe, weil meine Familie seit Menschengedenken eine Alm im Defreckental besitzt und selbst für mich der absolute Rückzugsort in den Sommermonaten ist.
Ja, apropos Sommer ist natürlich, wenn man im Stalo Sattel fährt, alles viel näher, das Defreckental und das Antholzertal. Es hat ja einmal eine Gemeinschaft gegeben, eine Defrecken-Antholzer Gemeinschaft im touristischen Sinne. Leider Gottes gibt es das nicht mehr, aber die Verbindung hin und her ist nach wie vor durch den Stalo Sattel ja bestehend, nicht?
Ja, auf jeden Fall. Und für mich besonders wertvoll, weil ich wirklich im Sommer jedes Wochenende mindestens ins Defreckental fahre und auf der Alm meine Freizeit verbringe. Genau.
Okay, Erika, jetzt machen wir die erste Pause und dann reden wir mal, wie das Ganze angefangen hat mit dem Biathlon in Antholz.
Südtirol. Gewesen, decken deine Wasser zu. Nicht die Liebe, nur das Leben, find am Grund die ewige Ruhe. Lieb so manch ein Schatz verborgen, dir vom Ortler unterm Eis. Schlummern Leute, Silberminen, dank dem Bergbau Sterze im Fleiß. Südtirol, du schönes Land, ich muss dich wiedersehen. Im Mai, dann, wenn die Sonne erscheint, erwacht in dir das Leben. Vom Brenner bis ins Bustertal, wo die schönsten Märchen stehen. Drei Zinnen leuchten mir so groß und noch muss ich mich sehnen, oh, Südtirol, du schönes Land, ich muss dich wiedersehen. Deine Flüsse sich vereinen, die Salurner Klause sehen. Fang die Brust mir an zu schlagen, deiner steilen Felsenhöhe. Deine Wunden, schöne Stunden, deiner Hoffnung, schöner Glauben.
sehen. Im Mai, dann, wenn die Sonne scheint, erwacht in dir das Leben. Vom Brenner bis ins Bustatoi, wo die schönsten Märchen stehen. Dein Zinnen leuchten mir zu groß und doch muss ich mich sehnen.
Jetzt, liebe Erika, reden wir mal über die Anfangszeiten, wie das damals begonnen hat. Ich glaube, der Paul Zingerle ist ein großer Name des Biathlonsports in Antholz. 1971, glaube ich, hat das begonnen. Damals warst du natürlich noch nicht hier im Sekretariat, aber ein bisschen was erzählen kannst du uns sicher, oder?
Ja, der Paul Zingerle war ein Antholzer und wirklich ein Pionier und ein sehr weltoffener Mensch. Ich habe ihn leider nicht kennengelernt, aber aus Erzählungen weiß ich, dass er sehr weltoffen war und für die damalige Zeit wirklich fortschrittlich, eine sehr fortschrittliche Denkweise gehabt hat. Und der hat damals durch Zufall erfahren, dass im Ridnaun die militärische Biathlon-Mannschaft, die italienische Militär-Biathlon-Mannschaft zum Training war und hat sich da die Idee in den Kopf gesetzt, das war ja eigentlich etwas für Antholz auch. Ist nach Ridnaun gefahren, hat damals mit dem damaligen Cheftrainer von der Mannschaft, mit dem Battista Mismetti, Kontakt aufgenommen und hat die Mannschaft nach Antholz eingeladen. Und die sind dann auch gekommen, haben sich das auch umgeschaut und das war noch eigentlich die Geburtsstunde des ganzen Biathlon-Events in Antholz. In den frühen 70er Jahren waren noch internationale Wettkämpfe, wobei das mit der heutigen Zeit absolut und in keinster Weise mehr vergleichbar ist. Das waren sehr, sehr wenige Mannschaften, war rein ein militärischer Sport. Aber nichtsdestotrotz haben schon internationale Wettkämpfe stattgefunden. Bis dann, 75 hat eine, die erste Weltmeisterschaft stattgefunden, 76 genauso. Und in dem Jahr ist auch der Biathlon Weltcup geboren worden, weil der Paul Zingerle mit dem Kurt Hinze, der Kurt Hinze war damals der Trainer von der DDR-Mannschaft, die haben sich die, die Überlegung gemacht, es war ja bärig, wenn bei allen Rennen, die international stattfinden, Punkte gesammelt werden und der, was am Ende am meisten Punkte hat, ist dann der Weltcup-Sieger. Also das ist damals so geboren worden. Damals hat der Paul Zingerle, haben sich einen großen Pokal gekauft und haben die in Antholz Mittertal unten im Sportgeschäft vom, im damaligen Sportgeschäft von Paul Zingerle ausgestellt und die Leute, die Bevölkerung war begeistert, dass da jetzt ein Pokal steht, den der Weltcup-Sieger dann kriegt. Das war ja wirklich ganz was Besonderes. Und so hat es dann so angefangen und ist dann mit der Zeit immer größer geworden.
Ja, und heute wird ja das Antholzer Tal als das Kitzbühel des Biathlon-Sports bezeichnet. So habe ich es zumindest in der Zeitung gelesen. Jetzt, es hat ja inzwischen auch 6 Weltmeisterschaften gegeben, das muss man sich auch einmal vorstellen, das ist ja gar nicht ohne, wir reden dann auch noch darüber. Aber wer waren denn die weiteren Präsidenten? Der Paul Zingerli, glaube ich, ist ja 1992 ganz überraschend in Moskau gestorben, nicht? Genau. Und wer war dann weiter?
Dann hat der Franz Rierer, ist auch ein gebürtiger Antholzer, das Biathlon-Weltcup-Komitee übernommen und hat das dann bis 1997 geführt. Dann hat 97 der Gottlieb Daschler übernommen. Der Gottlieb Daschler ist vielleicht in Osttirol auch bekannt, weil er ja das Alpengasthaus Obersee da am Stadler Sattel besitzt und betreibt. Und der Gottlieb Daschler war dann bis 2016 oder 2017, wo dann der Lorenz Leitgeb, der heutige Präsident, das übernommen hat. Genau.
Ja, und gehören tut dir das alles aber der Gemeinde. Ihr seid ja nur die Ausführenden, das ausführende Organ, oder das ganze Biathlon, ja, die eure, wie sagt man denn da dazu?
Also wir heißen Biathlon Weltcup-Komitee und wir sind ein Verein mit Rechtspersönlichkeit. Das Stadion an sich gehört der Gemeinde und die Gemeinde überträgt uns das Stadion mit einem sogenannten Konzessionsvertrag. Der läuft jetzt übrigens im Juli aus. Ist dann wieder eine öffentliche Ausschreibung stattgefunden, hat man sich bewerben müssen und wir waren der einzige Bewerber und haben dann auch den Zuschlag bekommen, das für die nächsten 12 Jahre wieder zu betreiben.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt da, was hauptberuflich betrifft? Über die nebenberuflichen Mitarbeiter, über die freien Mitarbeiter reden wir dann später. Aber jetzt, was heißt momentan im Büro arbeiten da? Wie viele Leute seid ihr da?
Also wir sind 10 Mitarbeiter ganzjährig. Wobei unterteilt ist zwischen Verwaltungspersonal, die im Büro arbeiten, und Personal im Stadion, die Instandhaltung vom Stadion praktisch betreiben. Aber man muss auch dazu sagen, wie wir ein bisschen in der Konstellation, also wir sind ein Verein und jeder, der beim Weltcup als Freiwilliger im Dienst ist, der kann eine Mitgliedschaft beantragen und diese Mitglieder wählen dann alle 4 Jahre den Vorstand. Und der Vorstand wählt dann unter sich den Präsidenten und der Präsident sucht sich 4 bis 5 Leute zusammen vom Vorstand, die sogenannte Arbeitsgruppe bilden. Und diese Arbeitsgruppe ist dann eigentlich das ausführende oder das aktive Organ, das wirklich die ganzen Vorbereitungen trifft. Und so ist das praktisch alles konzipiert. Wie gesagt, personalmäßig sind wir ganzjährig 10, aber dann, je nachdem, Wintersaison sind es dann mehr, weil wir ja die Alpen mal kassieren, weil wir schon so ab Mitte Dezember die Vorbereitungen für den Aufbau vom Weltcup machen, da kommen noch kontinuierlich Personal dazu.
Okay, das ist wieder eine kurze Pause wert und dann reden wir mal, wie das gegangen ist, dass ihr mit dabei seid bei den Olympischen Spielen 2026.
Ich bin zu Hause in den Bergen und ich wünsch mir, du wärst bei mir. Die Sonne lacht jeden Morgen. Das gefällt bestimmt auch dir. Schau einmal, so ein schönes Panorama. Niemand hat's so schön wie wir. Schau einmal, so ein schönes Panorama. Einfach mit. Und wenn du zu mir
mir nach Hause kommst, ist für mich die schönste Zeit. Schau einmal, so ein schönes Panorama. Niemand hat's so schön wie wir. Schau einmal, so ein schönes Panorama.
Erika, die Olympischen Spiele 2026 sind ja vor 3 Wochen zu Ende gegangen. Seit wann hast du gewusst oder habt ihr gewusst, dass 2026 die Spiele in Mailand-Cortina stattfinden werden und Anatol sein Teil davon ist?
Jetzt muss ich ganz ein bisschen ausholen. Ich glaube, das war 2018 herum, wo man, oder vielleicht auch schon ein Jahr früher, weiß ich nicht mehr ganz genau, wo man dann so langsam erfahren hat, dass Italien sich für die Austragung der Olympischen Spiele 2026 bewerben wird. Wir haben das also in die Medien, vor allem in den italienischen Medien mitgekriegt. Und irgendwann war es dann fix, dass sich Italien bewirbt. Und da war einmal ein Artikel, ich glaube im Corriere della Sera, wo gestanden ist, wer die möglichen Venues oder die möglichen Austragungsorte sein werden. Und da haben bei uns ein bisschen die Alarmglocken geläutet, weil wir da gelesen haben, dass es geplant war, falls der Zuschlag kommt für Italien, die Biathlon-Wettkämpfe in Livigno oder in Val di Dentro zu machen. Dann war für uns natürlich, hat es ganz laut geläutet, die Alarmglocken, weil das hätte nämlich für uns bedeutet, wenn Biathlon nicht in Antholz, die olympischen Bewerbe nicht in Antholz stattgefunden hätten, sondern in einem anderen italienischen Ort, dann war das für uns ein bisschen eine Katastrophe, also eigentlich eine wirkliche Katastrophe gewesen, weil für uns dann 2 Jahre kein Weltcup mehr stattgefunden hätte. Und zwar 26, wenn die Olympischen Spiele sind, findet ja im gleichen Land kein Weltcup statt. Also 26 waren wir ausgefallen und das Jahr davor, 25, müssen ja mit Test-Events gemacht werden und somit hätten wir auch keinen Weltcup gehabt. Wir haben uns dann sofort mit dem Landeshauptmann, Dr. Arno Kompatsch, in Verbindung gesetzt und haben ihm die Problematik erklärt. Und als großer Biathlon-Freund oder Freund unserer Veranstaltung hat sich der Landeshauptmann sofort mit dem CONI-Präsidenten, also mit dem Präsidenten des italienischen Olympischen Komitees, in Verbindung gesetzt und hat ihm ganz klar gesagt, du pass auf, wenn Italien sich bewirbt, dann bitte mit Antholz. Und zwar aus mehreren Gründen. Einmal ist Antholz, hat die Erfahrung, hat schon mehrmals unter Beweis gestellt, dass sie Großveranstaltungen machen können. Und drittens ist Antholz die einzige Biathlon-Anlage in Italien, die A-Lizenz hat. Die A-Lizenz ist ein Katalog vom internationalen Verband, den man erfüllen muss, um überhaupt internationale Wettkämpfe durchführen zu können. So, das hat der damalige CONI-Präsident eingesehen und dann ist Antholz eigentlich in die Bewerbung mit eingeflossen. Die Vergabe war zwar im Juni 2019 in Lausanne, wo das IOC praktisch abgestimmt hat, wer die Olympischen Spiele 26 austragen darf, und da hat Italien klar gewonnen und seitdem wissen wir es.
Ja, es hat ja, ihr habt ja das ganze Stadion auch umgebaut, ich glaube um relativ viel Geld, und es hat da in Osttirol in einem Medium einen Podcast gegeben, wo der Alexander Mesner, ein Lehrer und ehemaliger Gemeinderat, einiges gesagt hat, dass die Bevölkerung gar nicht so richtig einverstanden war, dass es da auch Probleme gegeben hat mit den ausführenden Firmen und so weiter. Habt ihr das inzwischen alles im Griff oder wie schaut das aus?
Also gebaut haben ja nicht wir als Biathlon-Komitee, sondern die Gemeinde. Und natürlich, 50 Millionen Euro sind klarerweise extrem viel Geld, das ist richtig. Wobei die Hälfte des aus dem Landeshaushalt käme ich und die andere Hälfte von Staatsgeldern, aber olympischen Staatsgeldern, also zweckgebundenen Geldern. Man muss da schon ein bisschen fair sein, allem und dazu sagen, dass das Land Südtirol durch die Olympischen Spiele wirklich sehr, sehr viel Gelder aus Rom bekommen hat, immer zweckgebundene olympische Gelder, wo Bahnverbindungen ausgebaut worden sind, wo Straßenverbindungen ausgebaut worden sind, die irgendwo der Bevölkerung, der Gesamtbevölkerung zugutekommen. Also wenn man zum Beispiel hernimmt, Rickertalschleife, okay, ist jetzt noch nicht fertig, aber die Rickertalschleife hätte nie und nimmer gebaut werden können, wenn nicht diese olympischen Gelder gekommen wären. Vielleicht irgendwann in 30, 40, 50 Jahren, weiß ich nicht. Und von dieser Rickertalschleife profitiert wirklich jede Südtirolerin und jeder Südtiroler, weil er einfach, wenn er noch mit dem Zug nach Bozen fährt, der Zeitaufwand wirklich extrem reduziert ist. Deswegen, die Kritiken sind natürlich allem gerechtfertigt, aber trotzdem muss man halt schon meiner Meinung nach die Tatsachen wirklich einmal sagen, wie es wirklich ist.
Ja, meistens macht man es ja nicht jedem recht, das ist ja wohl klar, das ist ja im Leben immer so, nicht? Und nachhaltig wird es ja wahrscheinlich trotzdem irgendwo sein, nicht?
Auf jeden Fall, also wenn wir jetzt vom Stadion reden, klar, wie ich schon gesagt habe, 50 Millionen Euro sind extrem viel Geld, aber das Stadion ist nicht für Olympia gebaut worden oder umgebaut worden, sondern vielmehr für die Zeit danach. Also es sind Sachen gebaut worden, die es zum Teil für Olympia gebraucht hat, ist richtig, aber die ab jetzt wirklich intensiv genutzt werden und sehr mehr nachhaltig, glaube ich, geht gar nicht, oder? Dann macht es ja Sinn.
Alles klar, das ist wieder eine kurze Pause wert.
Weißt du, wo die 13 stehen?
Bei uns in Südtirol.
Wo kann man Etsch und Isaac sehen?
Bei uns in Südtirol.
In Türkelstuben kehrt man ein.
Bei uns in Südtirol.
Da kann man immer fröhlich sein.
Bei uns in Südtirol.
Komm mit. Ich zeig dir Südtirol, die Täler und die Höhen, das Trauben- und das Apfelland, die Burgen und die Seen. Komm mit, ich zeig dir Südtirol, das Land voll Freundlichkeit, ist wie ein Stück vom Paradies zu jeder Jahreszeit. Wo fängt der Frühling früher an?
Bei uns in Südtirol.
Wo liegen Bozen und Meran?
Bei uns in Südtirol.
Wo kann es heiß im Kalten sein?
Bei uns in Südtirol.
Der Rosengarten ist aus Stein.
Bei uns in Südtirol.
Komm mit. Ich zeig dir Südtirol, die Täler und die Höhen, das Trauben- und das Apfelland, die Burgen und die Seen. Komm mit, ich zeig dir Südtirol, das Land voll Freundlichkeit, ist wie ein Stück vom Paradies zu jeder Jahreszeit. Wo schaut ein Kirchturm aus dem See?
Bei uns in Südtirol.
Wo ragt der Ortler in die Höhe?
Bei uns in Südtirol.
Wo sind die Täler schmal und lang?
Bei uns in Südtirol.
Wo zieht man schöne Trachten an?
Bei uns in Südtirol.
Komm. Ich zeig dir Südtirol, die Täler und die Höhen, das Trauben- und das Apfelland, die Burgen und die Seen. Komm mit, ich zeig dir Südtirol, das Land voll Freundlichkeit, ist wie ein Stück vom Paradies zu jeder Jahreszeit, ist wie ein Stück vom Paradies zu jeder Jahreszeit.
Zeit.
Erika, bevor wir jetzt wirklich über die Olympischen Spiele reden, möchte ich nur generell die Situation Biathlon in Antholz ein bisschen ansprechen. Es hat ja viele Weltcuprennen schon gegeben und Weltmeisterschaften, wir haben es vorhin schon gesagt. Wie schafft denn das eine Gemeinde Rasen Antholz mit gerade einmal 3000 Einwohnern? Die Erhaltung des Stadions kostet ja viel Geld, die ganzen Angestellten, der ganze Apparat, der laufen muss. Wir haben schon vorhin angesprochen, gehört dort das ganze Jahr der Gemeinde. Kann man da auch ein Jahresbudget einmal sagen oder so?
Also eine Gemeinde kostet ja der Jahresbetrieb des Stadions 0 Euro. Im Gegenteil, wir als Konzessionsnehmer zahlen an bisher der Gemeinde im Jahr 120.000 Euro gezahlt. Das wird jetzt ab 1. August nochmal mehr Geld, wo die Gemeinde praktisch von dem Stadion oder vom Betreiber vom Stadion wirklich profitiert. Das ist wirklich eine einzigartige Konstellation. Also es gibt kein einziges Sportstadion in ganz Italien, wo die Gemeinde Geld verdient damit. Im Gegenteil, alle anderen Sportstadien italienweit müssen die Gemeinden oder der Staat oder die Provinzen, Regionen Geld in diese Sportanlagen inspucken. Deswegen, da kann sich die Gemeinde recht glücklich schätzen, dass sie so einen Betreiber hat, wie wir es sind, die wirklich darauf schauen, dass das Stadion einmal erhalten bleibt und dass da auch wirklich Tätigkeiten passieren, wo nicht nur mehr Geld verdienen, sondern die gesamte Talbevölkerung, sei es direkt oder indirekt, und somit die Gemeinde auch mit.
Ja, grundsätzlich, hast du ja schon gesagt, profitiert das ganze Tal und natürlich auch darüber hinaus, das größte Teil Südtirols sozusagen auch. Aber wie schaut das jetzt außerhalb der Sporttermine aus? Zum Beispiel im Frühjahr, Sommer, Herbst, profitieren die Vermieter, die Hoteliers und so weiter auch von dieser Zeit, weil die Gäste vielleicht auch dann kommen, um sich das einmal anzuschauen. Wie ist das aus deiner Sicht?
Also man muss sagen, wir sind ja auch ein Trainingszentrum. Wenn wir jetzt den letzten Sommer 2025 anschauen, haben wir wirklich ganz, ganz viele Mannschaften aus aller Welt da gehabt zum Sommertraining. Natürlich waren auch viele wegen die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele. Aber trotzdem, wenn die Olympischen Spiele nicht sein, dann haben wir schon in den letzten Jahren sehr, sehr viele Mannschaften im Sommer da gehabt. Es ist nicht allem ganz einfach, weil natürlich das Antholzer Tal touristisch sehr gut besucht ist und somit so von Mitte Juni bis Ende September die Betriebe so gut wie ausgelastet sein und es somit manchmal ein bisschen schwierig ist, dass Mannschaften, die gern zum Training kommen, daten auch freie Hotelbetten finden. Es gibt sogar Mannschaften, die ausweichen ins Defreckental um. Aber das Ziel ist oder unsere Aufgabe ist jetzt natürlich, das Stadion im Sommer auch zu beleben, also unabhängig von den Trainingsmannschaften, die wir ja alle schon gehabt haben, dass wir versuchen werden, das Stadion touristisch zu nutzen, indem wir kleinere Veranstaltungen herholen, indem wir mehr zugänglich sein. Also wir haben ja im Sommer das Angebot von Stadionführungen, wo Touristen können herkommen. Die sind wirklich sehr, sehr beliebt. Also wir haben letzten Sommer über 3000 Leute da gehabt, die Führungen besucht haben, ist ja sehr interessant, da hat man einen Blick hinter die Kulissen, man darf auch einmal schießen, ist sehr beliebt, aber das ist jetzt eben das Ziel, dass wir das mehr und mehr, das touristische Angebot auch ausbauen.
Ja, und wenn man im Sommer zum Antholzer See fährt oder über Staller Sattel herüberkommt und den Menschen aufläuft und am Antholzer See sieht im August, dann glaube ich, ist es fast so wie beim Praxer Wildsee, also da spielt sich schon einiges ab, gell? Ja. Machen wir da kurze Pause und dann reden wir wirklich über die Olympischen Spiele des heurigen Jahres.
Of you, nur ein paar kurze Zeilen. Memories of you auf einem Blatt Papier. Heute gehst du fort, ich kann dich nicht begleiten. Bitte frag mich nie, was ich im Herzen spür. Memories of you. sagt goodbye. Dein Gefühl für ihn, es sperrt im Himmel zu. Alles, was mir bleibt, sind Memories of you. Memories of you. Es war kein Glück für immer, aber viel zu schnell kam unsere letzte Nacht. Denn ein neuer Stern war für mich geboren und hat für uns zwei die Sehnsucht groß gemacht. Memories of you. Der Sommer ist vorbei. Memories of you. Die Liebe sagt goodbye. Dein Gefühl für ihn, es sperrt im Himmel.
Erika, die Olympischen Spiele 2026 sind Geschichte. 1000 freiwillige Helfer oder Helferinnen oder sogar mehr habt ihr da gehabt. Da. Wie kriegt man denn die? Ich habe einmal ein Interview von dir gehört. Du hast du gesagt, dass du einigen den Job gar nicht geben kannst, weil sich mehr melden, als wir braucht.
Ja, bei den Olympischen Spielen war es ja so, dass die ganzen Mitarbeiter, sei es freiwillig oder nicht freiwillig, in zwei Gruppen geteilt waren. Einmal dieses Team 26, das waren die wirklichen olympischen Volunteers. Die sind ja von der Stiftung Milano Cortina organisiert worden. Und dann war die andere Gruppe Paid Staff, das heißt, das waren bezahlte Mitarbeiter. Und das waren der Großteil oder fast alle von uns, die normalerweise beim Weltcup helfen. Und sind praktisch wie Experten gewesen, zum Beispiel die Abwicklung vom Sport. Da kannst du nicht irgendeinen, keine Ahnung, Brasilianer hätten, der Volunteer macht, wenn er keine Ahnung hat, wie das anläuft. Ja. Deswegen war da diese Paid Staff, wo lauter Leute gearbeitet haben, die was wirklich Erfahrung haben und wissen, wie das läuft. Aber es waren auch von uns Volunteers, die normalerweise beim Weltcup Volunteers sein, haben sich in das olympische Volunteersprogramm eingeschrieben und haben halt da für Milano Cortina Volunteer gemacht. Wobei der klassische olympische Volunteer, das war ganz genau reglementiert vom IOC, was der überhaupt dienen darf. Also der hat nie gedürft auf 5 Kilo Sackel Mehl und Behinderung, als Beispiel, aber trotzdem, der hat wirklich gleich gedürft, die Leute begrüßen, ihnen sagen, wo sie hingehen müssen, also ganz, ganz leichte Arbeiten. Mhm. Deswegen, beim Weltcup haben wir ja auch 1000 Mitarbeiter und die meisten von denen, die halt auch die Zeit gehabt haben, über die 3 Wochen, waren bei den Olympischen Spielen im Einsatz. Wir haben jetzt, nach den Olympischen Spielen, kriege ich jeden Tag E-Mails, wo Leute sich bewerben bei uns für den Weltcup, sind vorwiegend Volunteers von Olympia, die vorher noch nie da waren und die da eine tolle Erfahrung gemacht haben und die hat es einfach gefallen und die taten das gern beim Weltcup auch. Das ist natürlich bärig, wir waren noch nie in der Situation, dass wir zu wenig Mitarbeiter gehabt haben, was den freiwilligen Dienst machen, im Gegenteil, ja. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir sogar Wartelisten haben.
Und die Leute, wo wohnen die? Oder beziehungsweise die Unterkunft und das Essen und so weiter, die Kleidung kriegen sie ja von euch, aber sie kriegen sie ja nichts, nicht?
Also bei Olympia haben sie ja eine Einkleidung gekriegt und da haben sie aber die Unterbringung nicht gekriegt. Und beim Weltcup ist es ähnlich, da kriegen sie auch eine Einkleidung, werden sie natürlich auch verpflegt. Die Unterbringung bei Weltcup machen wir eigentlich nicht, wir machen es in Ausnahmefällen, aber es ist nicht, dass jeder, der zum Freiwilligendienst daherkommt, gleichzeitig ein gezahltes Bett hat. Beim Weltcup sind wir in der Situation, dass ja weit über 90% von den freiwilligen Mitarbeitern aus dem Umkreis sein. Aha. Und die dann wieder auf Nacht eben heimfahren.
Okay, ja, ja. Es ist ja wahnsinnig viel los gewesen, wir haben schon gesagt, 180.000 Zuschauer, die muss man erst einmal durchs ganze Tal einbringen und wieder rausbringen und da dann herinnen in die Plätze einordnen und so weiter. Zwischendurch eine Frage, wer entscheidet denn, wer eine VIP-Karte kriegt oder nicht?
Also beim Weltcup, gell? Also Olympia gibt es ja sozusagen keine VIP-Karten. Beim Weltcup ist es so, man kann VIP-Karten kaufen. Aha. Aber plus haben wir natürlich viele Sponsorenverträge, wo VIP-Karten in die Verträge drinstehen. Und Firmen, die VIP-Karten zum Teil auch dazu kaufen, genau.
Jetzt hat man ja auch Fernsehberichte gesehen, zum Beispiel vom Kronplatz, wo sich die Verantwortlichen geäußert haben, dass bei denen die Tage weniger los war natürlich, weil wahrscheinlich die Betten durch eure Leute besetzt waren, was jetzt wieder Olympische Spiele betrifft. Es ist natürlich immer hin und her, nicht der andere profitiert und der andere halt einmal nicht. Aber so ist es im Leben generell, haben wir schon vorhin gesprochen, nicht?
So ist es im Leben, ja. Aber da möchte ich eins dazu sagen, also die, ich glaube, die Hotelbetten waren wirklich gut besetzt, sei es von Zuschauern, die zu den Olympischen Spielen gekommen sind, wie auch von irgendwelchen Stakeholdern, weil ja sehr, sehr viele Firmen auch da waren. Ich glaube, für die Hotellerie war das schon eine tolle Sache. Und seien wir jetzt ehrlich, ein Hotelier interessiert eigentlich nicht, was der Gast, was bei ihm schläft, tut, weil er noch früh von Haus geht.
Ja, ja.
Geht er jetzt Biathlon-Stadion zuschauen, geht er ins Biathlon-Stadion arbeiten oder geht er Skifahren? Für ein Hotelier macht das ja keinen Unterschied, oder?
Richtig, ja. Ja, ja, es ist halt so. Nicht? Jetzt machen wir wieder eine kurze Pause und dann haben wir noch einen Einstieg.
Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo.
Ja, Erika, ein Einstieg geht sie jetzt noch aus. Wir könnten ja stundenlang reden. So spannend ist das ganze Thema. Bekommt Antholz aus dem Topf des Olympischen Komitees auch Geld? Ist das schon geflossen oder wie schaut das aus? Man hat ja gehört, dass das alles von Olympia bezahlt wird, aus Mailand und die Valère, aus Rom. Stimmt das oder ist das eine Fehlinformation?
Also das Organisationskomitee, die Stiftung Milano Cortina, ist ja praktisch der Ausrichter von den Spielen generell gewesen und hat die Spiele praktisch abgewickelt anhand oder auf Basis der Vorschriften vom Internationalen Olympischen Komitee, vom IOC. Milano Cortina hat mit uns schon gleich nach dem Zuschlag 2019 Kontakt aufgenommen und hat uns verschiedenste Dienstleistungen übertragen. Zum Beispiel die ganze Abwicklung vom Sport, weil ja wir da die Experten sein und sie ja die Experten nicht gehabt haben oder auch nicht haben, hat es ja total Sinn gemacht, dass sie uns so eine Dienstleistung wie die Sportabwicklung übertragen und für Selbstdienst auch gezahlt. Und da hat es eine Vielzahl von solchen Verträgen gegeben, wo wir praktisch im Auftrag von dieser Stiftung Milano Cortina bestimmte Dienstleistungen durchgeführt haben und berechtigterweise auch dafür gezahlt bekommen.
Warum hat das eigentlich Olympia, Mailand und Cortina geheißen und nicht Mailand, Cortina, Livigno, Bormio, Antholz, Predazzo und so weiter? Ihr seid ja da im Grunde genommen ja namensmäßig einmal nicht dabei am Anfang. Wieso war das also?
Das weiß ich nicht. Das ist, von wem das entschieden worden ist, weiß ich jetzt nicht. Die nächsten Ausrichter von den nächsten Winterspielen machen das besser, weil es ist French Alps, also verschiedene französische Wintersportgebiete, und die haben das alles unter diesem Begriff French Alps praktisch, haben sie die Kandidatur gemacht und dann auch einen Zuschlag gekriegt. Ist richtig. Dieses Milano Cortina hat sich natürlich sehr konzentriert auf Mailand und Cortina, und die anderen Orte wie Livigno, wie Fiemme, waren eigentlich nicht präsent. Habe ich selber auch schade gefunden, aber es war natürlich auch schwierig gewesen, die alle in einen Begriff reinzubringen. Aber man muss schon dazu sagen, also wenn man ein bisschen die Fernsehübertragungen verfolgt hat, dann sind die Orte schon von den TV-Kommentatoren sehr oft und intensiv genannt worden. Also von dem her passt sie.
Ja, Erika, jetzt hast du auch gesagt, nach den Spielen ist vor den Spielen. Die Arbeit geht ja weiter, nehme ich mal an. Es stehen ja wieder die Weltcuprennen nächstes Jahr 2027 im Jänner an. Und die wird es wahrscheinlich jetzt schon, wie du selber sagst, angefangen haben, das Ganze zu organisieren. Aber vielleicht hast du doch einmal Zeit, ein bisschen einen Urlaub zu machen, oder nicht? Geht's nicht einmal in die Karibik jetzt nach dem anstrengenden Winter?
Karibik nicht. Mein Karibik ist meine Alm im Tefleckental. Das ist echt ein Energiepunkt, und da habe ich meine Ruhe und das Handy geht auch nicht gut. Das ist super.
Ja, dann hoffe ich, dass wir uns im Sommer mal auf der Alm drin treffen, vielleicht auf ein Glas Wein, nicht?
Sehr gerne, sehr gerne.
Gut, Erika, dann darf ich mich recht herzlich bedanken für das nette Interview. Es war sehr, sehr spannend. Wir haben viel erfahren, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Immer wieder Sachen, die man vorher nicht wusste. Ich darf dir alles Gute wünschen, vor allem gesundheitlich und in deinem Job. Mach weiterhin so tolle Arbeit, und dann wird wahrscheinlich dem Biathlon in Antholz das Ganze weiterhelfen, und es wird sicher eine tolle Zukunft auch geben. Alles Gute und danke vielmals.
Danke dir, das war ganz toll jetzt mit dir, wenn Sie quatschen. Ich gebe den Dank weiter an all meine Mitarbeiter, weil das Ganze steht und fällt eigentlich mit den Mitarbeitern, die nicht nur als Fixpersonal, was das ganze Jahr los ist, sondern auch die ganz Freiwilligen. Das mache ich ja nicht ich allein, sondern das machen ganz, ganz viele, und deswegen, wenn es Ihnen die Leute gefällt, dann ist das Ihnen ein Verdienst, und das möchte ich schon betont haben. Aber danke fürs Interview.
Ja, fein, das war jetzt ein nettes Schlusswort. Das war unser heutiger Sonntagscocktail, den Sie natürlich auch nachhören können am Dienstagabend um 20 Uhr, meine Damen und Herren, oder im Internet dann auf unserer Homepage. Die nächste Sendung gibt es dann wieder heute in einer Woche. Mein Gast dann ist Peter Knöbelreiter. Er ist Mitinhaber und Oberkellner im Stadl in Nussdorf-Dewand. Der Peter stammt aus Niederösterreich, lebt und arbeitet aber schon sehr lange in Osttirol. Wir kennen ihn ja auch noch aus der Zeit, wie er Oberkellner im Parkhotel Tristacher See war. Mit ihm werde ich dann wieder einmal über die Gastronomie und deren Herausforderungen reden, mehr dann am kommenden Sonntag. Jetzt geht's bei uns weiter mit unserer bekannten Country-Stunde mit Kollegen Hans Mayer und ab 14 Uhr gibt's dann wieder das Radio Osttirol Wunschkonzert. Die Vanessa wartet schon auf ihren Anruf unter 0848 52 70 300. Sie kennen die Nummer längst. Ja, und ich darf die Sendung dann auch moderieren von 14 bis 16 Uhr. Für mich war es das jetzt eben nur momentan. Wir hören uns wieder, wenn Sie wollen, in einer Stunde. Bis dahin sagt Robert Wieser, Pfiatenk und Servus.
Ich nehme oft die alten Bilder von zu Hause in die Hand und die schon fast vergilbten sind ein Stück vom Heimatland. Es waren meine schönsten Jahre bei den meinen dort zu Haus. Und doch zog's mich wie viele andere in die weite Welt hinaus. Ich grüß mein Südtirol, die Heimat, meine Berge. Ich grüß das grüne Tal, um die ich lieb gehabt. Man kann so vieles in dem Leben schnell vergessen. Doch alles, was man liebt, nein, das vergisst man nie. Das sind die tiefen, dunklen Wälder und die Wasser, kalt und rein. Ich wünsche mir in mancher Stunde wieder einmal dort zu sein. Dann möchte ich wieder von dem Gipfel in die weite Ferne sehen. Nur das Fernweh gibt es nicht mehr, denn ich hab die Welt gesehen. Ich grüß mein Südtirol, die Heimat, meine Berge. Das grüne Tal, um die ich lieb gehabt. Man kann so vieles in dem Leben schnell vergessen. Doch alles, was man liebt, nein, das vergisst man nie. Doch alles, was man liebt, nein, das vergisst man nie.